Hier ist CB-Funk, der Computer Biz Podcast. Herzlich willkommen zur 124. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, und heute mal wieder an einem Donnerstag, nicht nur Donnerstag veröffentlicht, sondern auch Donnerstag um 11 Uhr vormittags live aufgenommen. Ja, wie soll man es auch anders aufnehmen, Fabian, außer live, ne? Aber jeder kriegt seinen Text und spricht hier asynchron an verschiedenen Tagen. Nein, so machen wir das natürlich nicht.
Du da und schnippelst das alles zusammen, sodass es sich schön anhört.
Weil ich die letzten 24 Stunden, nein, gestern am Mittwoch war ich in Amsterdam bei einem Fairphone-Event, da hatte ich auch schon was geschrieben im Forum, da gab es einen Bericht bei uns, ich hatte was geinstagrammt und gefacebookt und da können wir heute gleich zum Anfang mal drüber sprechen. Wir nehmen nicht das Gerät, doch, ich nehme das Gerät dabei live auseinander, so, aber ich wollte eigentlich sagen, wir gehen nicht ins letzte technische Detail, aber ich wollte mit dir mal über diesen Ansatz sprechen und uns beide fragen, warum wir sowas eigentlich noch nicht haben, sondern wir sind ja beide auf Apple iOS. Und spätestens seitdem Apple da mit Mother Earth oder Nature Jahren, also damit haben sie das Thema, wir tun was für den Planeten, ja irgendwie komplett ad absurdum und das Lächerliche, kommen wir gleich zu. Also Fairphone, das neue Fairphone, das ist das sechste mit zum Interims-Release, das siebte, aber es heißt nicht, darüber reden wir gleich zu Anfang. Dann lass mich auf meinen Spickzettel gucken, hat Wolfgang ja, bevor er in den wohlverdienten Urlaub gegangen ist, nochmal eben flux einen IPC-Vergleich, Blackwell, Lovelace und Arena 3, Arena 4 veröffentlicht. Was dabei rausgekommen ist, sehen wir uns auch nochmal an. RTX 5050, es gab ja einen Kommentar in den Kommentaren zum letzten Podcast, wenn ihr noch einmal über 8 GB Grafikkarten redet, dann bin ich raus, so nach dem Motto.
Es tut mir leid.
Wir reden nachher nicht über 8 GB.
Es ist so, nicht unsere Schuld.
50-50. Und dann die Frage, die Leserfrage, was ist eigentlich ein Enthusiast? Und da haben wir uns hier im Vorfeld auch mal in die eigene Nase gefasst und überlegt, wann wir diesen Begriff hier verwenden. Und ich glaube auch nicht ganz korrekt. Also ich glaube, da müssen wir unser Mindset resetten, Fabian.
Ja, ich glaube, es hat durchaus Gründe, warum man ihn verwendet, wie man ihn verwendet. Aber dazu kommen wir dann ja fast zum
ganz
Ende.
In 4 Stunden. Ja. Und dann am Ende schließen wir mit der Sonntagsfrage zum Thema In-Game Overlays. Fangen wir an. Das neue Fairphone. Ich war gestern in Amsterdam. Warum in Amsterdam? Weil der Hersteller, das Unternehmen Fairphone, da seinen Sitz hat, auch wenn das Fairphone natürlich nicht in Amsterdam in all seinen Einzelteilen und endgefertigt wird. Und wer sich jetzt genau angucken will, wie das neue Fairphone aussieht und was es so an Tech-Specs mit sich bringt, der guckt sich am besten unseren Mein-Bericht aus Amsterdam von gestern an. Ich wollte mit dir aber mal drüber reden, was wir in diesem Ansatz gut finden, was du vielleicht auch schlecht findest und warum wir aber trotzdem ein iPhone noch haben. Denn das eine ist ja immer, wenn man über die Produkte so berichtet und da etwas von mitbekommt oder dann in der Tat, deswegen sind ja auch so persönliche Veranstaltungen vor Ort mal nicht ganz verkehrt, auch nochmal ja, die ganze Geschichte mitbekommt. Und das wird natürlich auch immer in Pressemitteilungen mitgegeben. Also was ist jetzt bei Fairphone so besonders? Was ist denn bei Fairphone so besonders? Letztendlich sind es 3 Sachen. Sie wollen halt ein Smartphone auf den Markt bringen, was sie jetzt eben in 6. Generation tun, was unter möglichst fairen Bedingungen gefertigt wurde, was Komponenten, Materialien beinhaltet, die unter möglichst fairen Bedingungen und nachhaltigen Bedingungen gesourced, wie nennt man es, wenn man in der Erde gräbt, um seltene Erden rauszuholen, gewonnen wurden oder halt aus recycelten Materialien bestehen und der ganze Nachhaltigkeitsgedanke soll auch dadurch noch weitergetragen werden, dass man dieses Endgerät selber reparieren kann, dieses Smartphone und nicht nur theoretisch und sich dann auf AliExpress irgendwelche Ersatzteile besorgen muss, sondern der Hersteller bietet selber 12 Ersatzteile an, vom Earpiece über den Akku, über das Display, USB-Port, Buttons, 12 Ersatzteile gibt es. So, und das ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, dass die Gen 6, das war auch wieder so eine kleine Diskussion, sie nennen es halt nicht Fairphone 6, auch wenn die letzten beiden Generationen Fairphone 4 und Fairphone 5 hießen. Argument ist, eigentlich soll es ja egal sein, welche Generation Fairphone du besitzt. es soll ja nur seinen Dienst verrichten. Einerseits, weil du ja bei dem neuen Modell versprochenerweise bis 2033 Software-Updates bekommst und auch noch 7 Android-Releases bekommen sollst. Also nicht nur Security-Updates, sondern wirklich auch Android-Hauptversion. Und auf der anderen Seite, weil du halt auch 2032 noch mit einem frischen Akku unterwegs bist und die Leistung des verbauten Snapdragon 7S auch immer noch ausreichend sein
wird. 30. Bitte? Du hast 23 gesagt,
glaube ich. Ja, also es ist 33 wechselt, kann man den Akku ja auch noch wechseln. Und dann
mal ja. Noch. So, da bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert.
So. Und das ist der Ansatz, das Ganze kostet 599 Euro. In der letzten Generation gab es 2 Varianten. Es gab 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das hat 699 Euro gekostet. Und es gab dann noch eine Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Flash. Es ist immer erweiterbar. Per MicroSD, das hatte 549 Euro gekostet und dieses Mal gibt es erstmal nur eine Version, wobei die kleine letztes Mal auch später kam, die kostet 599 und bietet aber 8 und 256 GB, also das, was im letzten Jahr die 699 Euro Version gekostet hat, ist ja entgegen des Preistrendes, würde ich mal sagen, dass irgendwas günstiger wird, wobei man früher ja davon ausgegangen ist, dass es, sage ich mal, die gleiche Speicherausstattung ein Jahr später für weniger gibt.
Also vor dem Jahrzehnt wäre es noch normal gewesen, dass
Konsumer-Elektronik günstiger wird. Aufhorchen, möglicherweise, weil sie da eben auch nochmal mit ihrem Ansatz, der jetzt nicht mehr nur Nische sein soll, sondern jetzt auch über Businesskunden, Unternehmen, die man ja noch viel mehr vielleicht damit fangen kann, dass man den Akku tauschen kann, Ersatzteile, ne, dass ich da halt im Inhouse Geräte meiner Mitarbeiter reparieren kann, soll es größer werden, aber allem Anschein nach sind sie sich da auch sicher gewesen, dass sie da nochmal am Preispunkt arbeiten müssen und tendenziell nochmal ein Stück weit runtergehen müssen. Und dann räumen wir das auch gleich noch ab, dann hatte ich ja schon im Datenblatt vermerkt, als die News online ging, es hat nur noch USB 2.0 am USB-C-Port, Fabian, statt 3.0. Das war mir schon beim Eintragen der Daten aufgefallen, dachte ich so, der Vorgänger hatte 3.0, kann das sein, darf das sein? Erste Frage, zweite Frage? In den Kommentaren, als dann um 11 Uhr die News unter Embargo online ging, stimmt es? Hast du dich da vertippt, Jan? Und dann habe ich gleich vor Ort in Amsterdam noch nachgefragt. Die Begründung war, ja, auch aus Kostengründen. Ja, da fragt man sich wieder, was kann da so der Kostenunterschied sein? Aber man wollte halt 5,99 und in anderen Ländern halt andere, also einen niedrigeren Preispunkt treffen. Und dann sind solche Sachen offensichtlich Dinge, die dann mit berücksichtigt werden. Man sagt, okay, 99,9% der Kunden eines solchen Smartphones sind auch mit 2.0 zufrieden, weil sie letztendlich ja ohnehin nur laden und selten UHD 120 FPS auf eine externe SSD live recorden. So. Ja, aber da auch nochmal dieses Thema Preispunkt. Also, sie haben auch ganz klar gesagt, hardwaremäßig sind wir auch nur ein Android-Smartphone. Da können wir uns nicht absetzen. Unser Ansatz ist eben dieser faire, nachhaltigere, umweltbewusstere Ansatz. Und das untermauern sie damit, dass 50%, etwas über 50% des Gewichtes sind halt aus fairen oder recycelt gewonnenen Materialien. Ja, jetzt muss man sich da auch überlegen, was ist hier der Hauptanteil des Gewichts und so weiter und so fort. Ihre Endfertigung, 3 Zulieferer sind zum Minimum Wage Bonus Programm verschrieben. Das heißt, sie zahlen über Mindestlohn, so dass am Ende zertifiziert die Arbeiter sich dann einen guten Lebensunterhalt verdienen können und nicht nur über die Runden kommen, sondern auch für ihre Familie aussorgen können. Und eben diese Reparierbarkeit. Wie findest du das und warum hast du sowas noch nicht, Fabian? Während du mir da was zu erzählst, nehme ich mir jetzt meinen Torx-Schraubendreher und öffne die beiden Torx-Schrauben auf der Rückseite, um an den Akku ranzukommen. Ja,
also ich denke, man...
Ich fange jetzt an.
Ich denke, man kann als, eigentlich egal woher man kommt, von welchem Standpunkt, erstmal anerkennen, dass das eine sinnvolle Sache ist und dass es eine gute Sache ist. Also ganz gleich, ob man jetzt von fairen Löhnen für die Arbeiter spricht oder ob man von Umweltschutz, von Recycling spricht, ob man von Reparierbarkeit spricht. Das sind ja, denke ich, alle Sachen, wo niemand irgendwie sagen wird, nein, das will ich nicht. Also es wäre mir zumindest, mir würde es sehr seltsam aufstoßen, wenn das jemand tun würde. Ja genau, umso schwerer wiegt dann ja eigentlich die Frage, okay, und warum nutzen wir es nicht? Was spricht dagegen? Und der Preis ist es dann ja nicht. Also das ist jetzt für ein Android-Smartphone, klar, es gibt günstigere Geräte, aber es gibt natürlich auch Geräte, die kosten das Doppelte, auch im Android-Lager. Und wenn man ein neues iPhone will, dann zahlt man ja auch gerne das Doppelte. Und ja, Ist es die Ausstattung? Meinst du, es ist die Ausstattung? Denn High-End-Ausstattung bekommt man ja nicht in jeder Hinsicht. Es sieht auf den ersten Blick auch so aus, als hätte das Gerät drei Kameras. Es hat aber nur zwei.
Ja, das, genau, das ist dieser Near Field.
Ja.
Also ich beweise jetzt dir hier, ich habe es aufgeschraubt. Das ging in der Tat
Der Akku
natürlich
ist
relativ
erreichbar.
einfach. Und das ist ja jetzt, falls vielleicht der ein oder andere denkt, warum berichtet jetzt über das Fairphone? Jan war gestern da und ist irgendwie Geld geflossen, weißt du gar was. Ja, ich war gestern eingeladen, das heißt, der Hin- und Rückflug wurde bezahlt. Aber ich fand es grundsätzlich spannend, diese Woche mal nicht über 8 GB Grafikkarten zu reden, sondern einfach mal über ein Gerät, was in der Tat etwas anders macht. Und auch andere Hersteller haben natürlich keine, nicht überall unmenschliche Bedingungen in der Fertigung oder kippen jedes Dreckwasser direkt ins Moor nebenan. Ne? Also, und probieren sich auch an oder versuchen auch ihre Supply Chain möglichst fair und nachhaltig und so weiter zu gestalten. Aber Fairphone ist halt der Hersteller, der es halt auch wirklich sich oben auf die Fahne geschrieben hat. Und natürlich, wenn dann da auch was passiert, dann auch am tiefsten fallen würde. Ne? Aber ja, ist es die Ausstattung?
Wie viel
Vielleicht fange ich
Gigabyte RAM
erstmal.
hat es denn?
Ja, 8 und
Oh,
256 GB Flash. Ja, also sie sagen halt ganz, ganz klar halt auch, wir sind, ich meine, du kannst halt Flaggschiffe kaufen von Samsung und Co., dann bist du bei über 1.000 oder um die 1.000 €. Da hast du einen viel schnelleren, neueren SoC. Du hast drei Kameras, du hast Kameras oder ja, also eine dreifache, eine
oder
Hauptkamera.
vier sogar.
Du hast, ja, oder vier, genau. Du hast ein schlankeres Gerät, weil das ist natürlich immer noch etwas, was du, das ist ja auch so ein bisschen so ein Apple-Argument. Am kompaktesten kriegst du es halt, wenn der Akku integriert ist. Ne? Weil du nicht den Platz für die Schrauben brauchst, du musst den Akku auch, musst du nicht so verpacken. Ja, der braucht einen kommt mit einem anderen Package aus, als wenn ich ihn jetzt hier gleich, wenn ich weitere, ich muss gerade mal gucken, ich habe es mir nicht mehr gemerkt. 1, 2, 3, 4 Schrauben müssten es
Ist es
sein.
nachher wieder
Also zwei habe ich jetzt
zusammengesetzt?
gelöst. Ja, ich hoffe es. Ja, wenn man sowas anbieten will, dann muss man da natürlich den Akku auch besser verpacken. Wie bin ich dazu hingekommen? Also High-End, es ist halt kein High-End-Smartphone. Und da sagen sie auch ganz klar, da sind wir in gewissen Gefilden natürlich raus. Für mich ist es so, ich bin ja, das habe ich hier an dieser Stelle, glaube ich, schon mal, wie bin ich zu Apple gekommen? Ich bin ja jetzt Anfang 40, noch nicht Mitte 40, Anfang 40. Habe 2001 Abi gemacht und als ich zum Studium 2002 nach dem Zivildienst an die Uni gegangen bin, da kam, oder im Frühjahr glaube ich, also Ende Zivildienst, Anfang Studium, da kam der iPod raus. Apple war komplett tot, ja, keiner wollte mehr Apple, schlechte Rechner, keiner wollte macOS. Und dann kam der iPod, dieser erste mit diesem drehbaren Click-Wheel und das fand ich so cool. Und habe mir dann damals zum Studienanfang den allerersten iPod gekauft. Bei Apple bestellt, ich weiß, es war, glaube ich, ein ganz seltsamer Prozess, weil Bestellprozess, so eine richtige Apple-Website, ja, gab es irgendwie, aber dann war auch relativ klar, dass das direkt aus China versendet wird. Also, das ist nicht nochmal irgendwie über einen Apple Europe Hub gegangen, hatten sie vielleicht gar nicht, weiß ich nicht. So, und dann hatte ich den ersten iPod und das fand ich so cool. Natürlich auch, ja, Anfang 20 freut man sich, wenn jeder sieht, dass man der Einzige ist an der Uni mit weißen Kopfhörern. Da war man ja noch der Einzige
Du
mit weißen
warst ein
Kopfhörern.
Enthusiast, möchtest du
Ich war
sagen.
so cool, ja, und keiner hat es mitbekommen, außer ich. Ja, gut, und dann, als das iPhone kam, habe ich das erste ausgesessen, das zweite ausgesessen und bin dann beim 3GS eingestiegen. Bis dahin hatte ich keins. Und ja, weil ich den iPod so cool fand und so ging es wahrscheinlich vielen, die seit bis dahin ja auch noch irgendeinen anderen iPod besessen haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt halt ein iPhone. Inzwischen habe ich keinen Mac mehr, weil da habe ich dann irgendwann nicht mehr eingesehen, weil ich ja relativ viel unterwegs bin und auch viel mit dem Rad ins Büro pendel und dann das Notebook immer im Rucksack habe. Es leidet. Es ist jetzt noch nie deswegen explizit kaputt gegangen, aber es ist, ja, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass mir das zu so teuer ist, MacBooks zu kaufen. Also, ich habe die sowieso mal genutzt, bis sie quasi nicht mehr benutzbar waren, aber ja, da bin ich nicht mehr, aber jetzt bin ich halt hier im Ökosystem. Jetzt haben wir das Schlagwort, ne? Das Ökosystem. Ich hocke bei iOS, meine Frau, meine Tochter mittlerweile auch. Und trotzdem, wenn ich jetzt komme zurück zum Fairphone, wenn ich auf dem Event bin, wenn ich mir das so anhöre, wenn ich mir auch überlege, wie Apple zuletzt in diesen Themen unterwegs war, ne? Dieses wirklich zum Fremdschämende mit Mother Earth, dass sie sich da als der Retter der Welt wirklich generiert haben, dann ist, finde ich da eigentlich nicht das, was ich vor dem Hintergrund gerne hätte. Und Das finde ich hier dann doch eher, ne? Klar, ich müsste dann auf iOS, auf Android wechseln. Aber ja, es reizt mich. Es reizt
Ich
mich.
denke, bei Apple findet man generell auch abseits dieser, ja, Mother Nature, Mother Earth, ich weiß es gar nicht mehr, Geschichte. Wahrscheinlich erinnert sich auch keiner außer uns beiden jetzt daran, was das war. Auch wenn es natürlich.
Bei Fairphone hat sich natürlich jeder daran erinnert, aber das ist kein Maßstab. Ja.
Also, man findet bei Apple ja heutzutage genug Dinge, an denen man moralisch oder ethisch oder wie auch immer Anstoß finden könnte. Also das bei welcher Firma nicht, andersherum gefragt. Ich denke, die wenigsten werden ideelle Beweggründe beim Kauf eines neuen Smartphones irgendwie höher gewichten als ja, den Preis oder
Als
die
den hohen Preis
Features.
bei Apple. Ja, als den hohen Preis für ein iPhone, meinst du?
Naja, das ist
Ja.
ja ein Statussymbol, ne? Vielleicht kommen wir irgendwann mal wohin, wo ein Fairphone ein
Ja, aber
Statussymbol
genau.
ist.
Ja, richtig. Ne? Warum? Also ich meine, ja, jetzt, das ist ja auch schon wieder so ein Kritikpunkt hier und da wurde es ja auch im Titel direkt aufgegriffen. In der letzten Generation war das ja so eine ganz klassische Handyhüllenabdeckung, nee, Handyklappe hinten, ne? Vor den ersten Handys, die man einfach abziehen konnte. Und die nicht verschraubt war. Jetzt ist es halt verschraubt. Dafür sieht man halt gerade hier bei dem weißen Modell, was ich hier vor mir habe, sieht man halt sehr gut. Ich habe jetzt übrigens die vier Schrauben gelöst, während ich geredet habe. Deswegen war das alles gerade sehr gestellt. Jetzt könnte ich, wenn ich das Flachbandkabel löse, den Akku rausnehmen. Das mache ich jetzt lieber nicht, weil dann ist es irreversibel,
Also
glaube
es
ich.
ist.
Also jetzt, man sieht jetzt, dass man da was machen kann. Vielleicht ist es ja auch nicht nur, weil es irgendwie, sie haben gesagt, das andere, wenn man es so oft aufgemacht hat, dann hat das wohl schon gelitten. Jetzt haben sie es verschraubt. Und ich glaube, um dem entgegenzuwirken, haben sie dann auch gleich noch Zubehör dieses Mal vorgestellt. Also so ein Cardholder oder so ein Fingerloop, den schraubst du ran anstelle dieser normalen Abdeckung über dem Akku. Also es ist auch nichts, was du nochmal ranklippst oder ranmagnetest, sondern du nimmst die eine Abdeckung ab über die zwei Schrauben, schraubst was anderes ran. Also ja, zurück zu dem Thema. Vielleicht wird es irgendwann cool, dass man ein reparierbares Smartphone hat. Ja, warum nicht? Ne? Also ich glaube, für die Leute, die da jetzt schon auf Fairphone setzen, ist es halt schon der Aspekt und der ist cool. Ne? Aber es ist halt aktuell, vielleicht auch die letzten Jahre wieder weniger als die 3, 4, 5 Jahre davor, halt nicht so ein gesellschaftliches Thema.
Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, also was mich gerade ein bisschen wundert, ich dachte, das ist jetzt mit dem Akku so, dass du den halt auch quasi unterwegs tauschen kannst, wenn du den zweiten dabei hast. Aber das ist dann ja überhaupt nicht der
Nee,
Fall.
nein,
Das
nein, nein,
ist
nein,
echt
nein.
nur dieser
Genau, nein, das ist
Reparierbarkeitsaspekt.
als Ersatzteil gedacht,
Ja.
kostet 39,95. Also klar, natürlich kannst du es, aber du musst halt 6 mal Torx, also es sind auch immer die gleichen Schrauben, ja, das ist immer der gleiche Torx-Bit. Aber es ist jetzt natürlich auch nichts, was man dann spontan, wenn man es zu Hause vergessen hat, überall in jedem
Ja,
Café
nicht,
dann
ne?
mal eben irgendwie einer im Torx reicht. Aber nein, dafür ist es nicht gedacht. Es ist halt wirklich dazu gedacht, reparierbar oder halt nach 2, 3 Jahren, wenn der Akku schlapp macht, ausgetauscht zu werden. Und ja, ich sehe es jetzt bei meiner Frau, ja, hier ganz privat jetzt wieder, die hat auch ein iPhone 14, aber erst gekauft, als 15 schon raus war. Man spart ja, wo man kann. Und der Akku ist das erste Mal im Einsatz gewesen, März 24, also jetzt ein und ein Vierteljahr her, und der ist bei angezeigten 88%. Aber 88% ist ja gefühlt schon kurz vor Tod. Also so schlimm ist es, es hat ja schon deutlich gelitten. Ne? Und beim iPhone sitzt man jetzt wieder da und sagt sich, oh nee, also ja, wir werden das jetzt nicht wegschmeißen, neues kaufen, ne? Aber der Akt, der jetzt einem da ansteht, ne? Entweder direkt bei Apple einen Termin machen und richtig viel Kohle zahlen oder halt irgendwo anders hingehen und dann. Apple Move kriegt man ja kein Originalersatzteil, sondern sieht in Zukunft gar nicht mehr, wie die Akku, ne, so, wie gut der Akku ist. Ne? Das ist ja aktuell, glaube ich, wieder aktiv. Ich weiß nicht, gibt es schon wieder Akkus, die das umgehen, aber das Handy meiner Tochter hat einen Drittanbieter-Akku und der warnt ja 2 Wochen lang immer wieder, bis er dann irgendwann Ruhe gibt, also iOS. Und zur Akkugesundheit steht dann da ja einfach nichts. Ne? Also, weil man
Ja.
halt böse ist. So, und bei Fairphone, und ja, es gibt ja auch noch andere Geräte, aber jetzt konkret bei diesem Fairphone könnte man dann für 39,95 einen neuen Akku kaufen und reinschrauben. Wobei, das fand ich auch ganz interessant und dem werden wir auch nochmal nachgehen. Ich gebe das Gerät jetzt, Nikolas ist auch gerade im Urlaub, danach Nikolas in die Hand und der wird sich der Sache dann auch nochmal annehmen. Es gibt wohl schon auch Berichte, dass gerade bei Fairphone 4, was ist ja vorletzte Generation ist, vor 2 Jahren müsste es erschienen sein, Nutzer sich schon darüber beschweren, dass sie nicht unbedingt alle Ersatzteile bekommen, die ihnen mal versprochen worden waren. Das ist natürlich dann auch immer gleich so eine so ein Fettnäpfchen, was man sich aufstellen und aber kann, aber umschiffen muss, dass man verspricht, dass es 12 Ersatzteile geben wird. Und es gibt ja auch Software-Support von 2033. Und dann kriegt man aber 2028 das Kamerasystem nicht mehr oder so. Ne? Also das, deswegen kleines Sternchen an alles, was wir jetzt hier oder was ich hier insbesondere erzähle. Ja, walk your talk, ne? Am Ende muss man das auch alles einhalten können, auch was die Software-Updates anbelangt. So, wie sind wir jetzt da hingekommen? Specs, ich hatte gesagt, ja gut, das ist halt kein High-End-Smartphone, ne? Also es wird jetzt auch 2033, je nachdem, wie Google mit Android verfahren wird, wie die Grundlast ansteigt, was für Features neue SoCs benötigen, sicherlich nicht mehr so gut unterwegs sein wie ein aktuelles Galaxy S mit dem allerneuesten Snapdragon.
Dann iPhone schlagt mich tot. Meinst du, das ist
aber der... Aber weiß man nicht. Kann ja auch davor kaputt gehen, das Geld. Also, ja.
Meinst du, das ist der Aspekt, dass es kein High-End-Smartphone ist? Dass man deswegen, also...
Ja, Hausaufgabe in die, also es gibt ja schon Rückmeldungen, ja. Zur Vorstellung. Was sind denn für euch? Ihr habt jetzt ein bisschen was gehört. Ich könnte jetzt ja noch weitere Sachen auseinandernehmen und dann eben auch die Ersatzteile tauschen. Hab jetzt aber ganz konkret im Testkit, was ich gestern mitgebracht habe, ist halt das Smartphone in weiß. Dann dieser Fingerloop, um es so lässiger in einer Hand halten zu können, was man dann anstatt dieser Abdeckung dran macht. Dann gibt es noch so eine Abdeckung, wo man so ein Lanyard dran machen kann und was ist hier noch drin? Ach genau, dieser Cardholder, wo man dann EC-Kreditkarten und sowas alles hinten reinpacken kann. Ersatzteile selber sind jetzt erstmal nicht drin, habe ich aber gestern noch alle abgebildet. Also was, ihr habt die Option, ihr könnt heute auf die Fairphone-Seite gehen für 599 Euro, 8 GB RAM, 256 GB Flash, erweiterbar mit MicroSD. Vielleicht noch ein paar Einschränkungen, Fabian. Es hat kein Qi. In der letzten Generation gab es das, soweit
also ich weiß noch. Also es kann nicht kabellos geladen werden. Akku.
Genau, es kann nicht kabellos geladen werden. Da hatten sie die NFC-Spule im Akku. Das ist dann halt auch wieder Nachteile. Ne? Dann muss der Akku ist dann eine Ecke dicker und das hat jetzt halt gar kein drahtloses Laden. Ich meine, man findet immer Argumente. Ne? Es gibt immer gute Argumente. Es gibt ja auch weiterhin bei uns Leser, die sagen, ich benutze bei euch mit gutem Gewissen Adblocker, weil mir neulich ein Tippfehler eine Überschrift hattet. Was will man dagegen sagen? Ja, wenn das halt das Argument ist,
das ist ein K.O.-Argument, ja.
Ist ja schwer Kirschen.
Also ich glaube, der High-End-Aspekt, der ist nicht so gravierend. Es gibt die Zielgruppe an Leuten, die diese Features braucht. Die ist natürlich noch kleiner als die, die sie will. Aber auch wenn ich mir jetzt wieder das iPhone anschaue, ich denke, die meisten, die ein iPhone kaufen, kaufen das entweder, weil es ein iPhone ist, also wegen der Marke, oder weil sie iOS möchten. Aber die Hardware dahinter, die ist ein Stück weit, gerade heutzutage, wo Smartphones, was die Hardware angeht, doch quasi ausentwickelt sind, ein Stück weit egal geworden, oder nicht? Also wenn du mich jetzt konkret fragst, warum kaufe ich mir das nicht? Ja, tatsächlich liegt es einfach daran, dass es kein iOS hat. Also es läuft halt
nicht. Aber weil du okay, also letztendlich war das nicht im Apple-Ökosystem.
Ja, was heißt das Ökosystem? Ich meine, ich bin mit iOS ja als Betriebssystem sehr zufrieden. Ich mag das. Ich kenne das, ich mag das, finde das toll, finde das hübsch. So.
Aber fuchst es dich dann
doch,
nicht? Weil ich hatte wirklich gestern auf dem Heimweg, klar ist man dann auch, natürlich wird einem da die optimale, beste, schönste, kuratierteste, über Monate erarbeitete Geschichte des Herstellers erzählt. Und wenn ich jetzt heute auf ein Apple-Event gehen würde, würde ich vielleicht wieder denken, oh mein Gott, es ist das beste iPhone ever und
das ist es auch jedes
it changes
Jahr.
Everything once again. Aber trotzdem, also deswegen auch in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich halt überlegt, ja, da sind ja handfeste Argumente. Und natürlich kann man jetzt wieder sagen, oh, aber knapp unter 50% sind ja noch nicht fair gewonnene oder recycelte Materialien. Ja,
irgendwo muss man anfangen.
Da sind doch so viele andere Zulieferer, die nicht dieses Minimum Wage Bonus Programm zertifiziert sind. Ne? Und ja, aber Apple hat doch auch schon die Supply Chain auf Renewable Energy umgestellt und sogar Foxconn doch mittlerweile müsste das doch durch sein, ne? Dass die das auch machen müssen. Und der Impact von Apple ist doch viel größer. Ne? Die verkaufen halt, also natürlich der negative, wie dann aber auch basierend auf dem negativen Aspekt ihrer bloßen Existenz, der positive Aspekt, den sie daraus wieder, Also ich werde die Tage jetzt hier auch ein bisschen an dem Gerät rumschrauben, werde es nochmal benutzen. Was ich noch ganz cool fand, ist dieser Magenta. Warum eine Magenta? Wie komme ich jetzt zu Telekom? Ist allein die Nennung von Magenta hier schon abmahnwürdig? Was meinst du? die Fairphone Moments, die heißt, Fairphone hat nämlich so ein Lime-Switch. Der ist so, Lime ist Zitronengelb wahrscheinlich. Oder gibt es die Farbe Lime? Wie ist das? So ein Switch, und mit dem kann man zwischen klassisch Android, das ist ja ein unverbasteltes Android 15 drauf, und so einer eigenen UI wechseln, wo man dann gar keine App-Buttons mehr hat, sondern, also es sieht halt ganz anders aus, könnt ihr euch auch mal angucken. Noch fokussierter halt mit dem Smartphone umgehen kann. Das fand ich eigentlich ganz witzig, die Idee mal. Also ich habe nicht über Bildschirmzeit, dass ich sage, okay, nach 8 Uhr lege ich mir selber einen Zwang auf, dass ich nicht mehr auf die YouTube-App zugreifen kann oder nicht mehr Teams oder weiß der Geier was. Ne? Also ich habe zwar alles irgendwie noch im Blick, aber es geht halt nicht mehr. Oder Notifications sind aus oder weiß der Geier was. Sondern das geht noch eine Ecke weiter, dass ich halt nur noch auf ausgewählte Apps überhaupt Zugriff habe und die anderen gar nicht mehr sehe. Und auch nur noch die sind auf dem Homescreen zu sehen, sind auch nicht mehr die klassischen App-Buttons, sondern so andere Buttons.
Gut, das kriegst du ein Stück weit auch mit dieser Fokusgeschichte hin beim iPhone. Das ist doch einfach, so generell ist das doch dieser Trend, dass man so ein Dumbphone im Smartphone.
Ja. Genau, kann. Also sie sagen ja auch, es ist ja quasi ein zweites Smartphone. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen zu weit hergeholt. Aber
so, Dumbphone. Weißt du da, was damit gemeint ist? Oder wissen wir das so gleich mehr?
Das dumme Telefon? Ich weiß nicht. Also ich dachte, du meintest DUMB.
Ja, genau.
Das dumme. Ja, dann habe ich es verstanden.
Aber bist du dir bewusst, dass das ein Ding ist, dass das ein Trend ist?
Ja, generell ist mir das bewusst, ja, dass man probiert sich nicht mehr und deswegen, aber damit man dann trotzdem alles mitkriegt, noch eine Smartwatch.
Nee, es gibt ja Smartphones, also es sind keine Smartphones, es gibt ja Mobiltelefone, die quasi wie so ein 20 Jahre altes Gerät sind.
Dann wusste ich nicht,
wovon du kommst. Die kommen neu raus und die sind, ich will jetzt nicht sagen in meiner Generation, vielleicht sogar noch bei den noch Jüngeren, aber das ist ein Ding, wo man dann halt sagt, ja, wir machen weniger digital, das ist quasi Digital Detox in ein Gerät gegossen, das kann anrufen, es hat eine Kamera, es kann SMS schreiben, eventuell kann es Karten oder so und dann hört es aber auch schon auf. Wenn es einen Webbrowser hat, ist es schon wieder zu smart.
Und das ist dann so Zweitgerät, oder?
Ja.
Also ziehen diejenigen es dann durch, oder
nicht? Ich habe selber keins, aber ich finde es interessant, diesen Trend zu beobachten. Ja.
Letzte Frage an dich, weil ich habe ich das Gefühl, ich bin ja noch nicht mit der großen Erkenntnis raus. Also du sagst, du bist auf iOS, aber die andere Perspektive ist ja noch die, die ich jetzt so ein bisschen auch eingenommen habe, dass ich mir sage, ja, verdammt, ich bin auf iOS. Aber also, mein Groll auf Apple steigt, wenn ich mir sowas angucke, dass sie nicht in die gleiche Richtung gehen, wo sie doch in der Vergangenheit da so getrommelt haben. Es tut kein Unternehmen gerade mehr so richtig, ne? Weil das gerade auch mit AI ist natürlich alles schwierig.
Das ist ja auch der Zeitgeist, also auch politisch, wenn man so will. Im Endeffekt gehen diese Unternehmen natürlich dahin, wo sie das Geld trägt. In einer perfekten Welt könnten wir natürlich iOS auf so einem Smartphone laufen lassen oder aber müssten das nicht einmal, um das trotzdem perfekt einzubinden mit den Geräten, die wir von Apple haben. Oder aber Apple würde die gleichen Maßstäbe an Reparierbarkeit und faire Löhne an den iPhones anlegen, wie das hier der Fall ist. Ist es aber natürlich nicht. Ich sehe mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht zu Android wechseln.
Weil vielleicht auch nochmal, ich habe ja vorhin schon den Preis für den Akku genannt, 40 Euro, das Display sind 89,95. Der SIM-Trading kann man auch, das ist das Günstigste. Ja. Also wenn was kaputt geht, dann bitte der SIM-Trade 7,95 €. Ich weiß nicht, wie es mit Versand aussieht. Ja, es lohnt sich wahrscheinlich dann gleich noch ein Display mit. Ob es parallel eSIM hat, wo habe ich denn hier meinen Bericht mit dem Datenblatt? Muss ich nochmal gucken. Weit nach unten scrollen. Dual-SIM, doch, das müsste eSIM dann der Seite, die zweite sein, ja. Also eine Nano und
eSIM. Also bei mir ist es tatsächlich halt dieses Jahr wieder so weit, dass vermutlich ein neues Handy ansteht. Ich habe ja noch das iPhone 12.
Dein 12 Pro, ne?
Ja, genau, das 12 Pro. Ja. Und meine Mutter hängt mir seit über einem Jahr in den Ohren, dass ich mir ein neues Handy holen soll, damit sie mein altes bekommt.
Aber ich dachte, dass sie ein neues dir schenkt.
Nee, sie will mein altes haben.
Wenn so ich, läuft das nicht, nee, oder nee, was?
Sie will mein altes haben, wenn ich ein neues kaufe. Sie hat noch ein iPhone 10.
Okay. Mit
viel zu wenig Speicherplatz.
Jubiläums-iPhone.
Und ich überlege jetzt auch schon, also jetzt stellt Apple natürlich dieses Jahr das, wo sind wir, 17, 17 Pro vor.
Ja.
Habe ich Lust, 1,5 Euro auszugeben für so ein
Wird es
Smartphone?
aber nicht
Das
das
ist.
iPhone 26 dann?
Ach Gott, das kann natürlich auch sein, aber das glaube ich nicht. Oder?
Du glaubst wirklich, dass iOS 26 auf dem iPhone 17 läuft?
Boah, meinst du
Also ich
echt?
meine, ja, alle Gerüchte sagen iPhone 17, aber jetzt wo iOS nach Jahreszahlen, also es wäre doch komplett Käse, oder?
Da habe ich noch
Ich
keine
muss ganz
Gedanken
ehrlich
drüber
sagen, dass ich
gemacht.
mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, außer in diesem
Ja.
Moment. Aber
Wie auch immer es heißen wird. Und so wenig, und wie ich dieses Smartphone tatsächlich noch, also ich, von der Hardware her reicht mir das iPhone 12 absolut aus. Selbst das nutze ich nicht aus. Also ich bin einfach kein Heavy User. Und sich dann ein neues High-End-iPhone der aktuellsten Generation zu kaufen, sehe ich auch nicht. Also vermutlich wird es bei mir auf einem Refurbed-iPhone, ja, was muss man kaufen, um Apple Intelligence zu kriegen? 15 Pro. Aber brauche ich Apple Intelligence überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Also wird es wahrscheinlich ein iPhone 13 oder 14 Pro Refurbed oder so. Ich weiß es noch nicht. Und da dann zu sagen, okay, komm, man lässt es einfach sein und wählt stattdessen ein Fairphone, hat dann, ja, muss ich mir immer noch den Kopf drehen lassen, aber ich glaube, das wäre mir einfach zu viel Stress. Ich will einfach, dass das Ding funktioniert und das macht, was ich von ihm erwarte und dass es so funktioniert mit meinen anderen Geräten, wie ich es gewohnt bin und es erwarte. Und naja, wenn man in diesen Weg des minimalsten Widerstands gehen will, dann bin ich bisher mit Apple immer sehr gut gefahren.
Ja. Also Hausaufgabe. Letzten Podcast hatten wir eine ganze Menge Kommentare, aber nicht so viel hausaufgabenbezogene, Fabian. Ne? Das muss wieder besser werden. Bitte gerne zu nächster Woche in die News zu diesem Podcast mal rein. Was haltet ihr grundsätzlich davon? Was hält euch davon ab, ein Fairphone zu kaufen? Also erstens, was haltet ihr davon? Zweitens, was hält euch davon ab? Und drittens, bewirkt aber die Vorstellung eines solchen Gerätes bei euch noch was anderes, wie zum Beispiel bei mir, dass ich mir sage, irgendwie fühle ich mich aber, wenn ich mir sowas angucke, fühle ich mich in meiner aktuellen Situation unzufriedener als davor. Ja, und mache mir durchaus Gedanken, ob das jetzt für immer iOS bleiben muss oder nicht allein aus solchen Aspekten für mich ganz persönlich mal eine andere Richtung eingeschlagen werden sollte. Ja. Ich glaube, damit ist einiges gesagt. Ich habe es auch geschafft, hier während ich rede, 2 plus 4 Torx-Schrauben erstmal sicher wegzulegen, dass ich sie nachher wiederfinde und dann schließe ich das Gerät wieder und dann werde ich es auch das erste Mal einschalten, in der Hoffnung, dass
Wenn
es
es sich noch
noch
einschalten lässt.
einzuschalten geht. Genau. Kommen wir zum zweiten Thema. Einem Thema, das Wolfgang in der Regel ja viel schneller nach der Einführung neuer Grafikkartenarchitekturen abhakt, aber dieses Mal, wir erinnern uns alle an das erste Quartal, war einfach kein Platz
Ja.
dafür. Und jetzt hat es aber noch erledigt, bevor dann gefühlt schon wieder der Nachfolger ansteht. Und zwar die Antwort auf die Frage, was bringt jetzt eigentlich der Wechsel bei Nvidia von Ada Lovelace auf Blackwell und
Höhere
bei
Preise und mehr
AMD?
Verbrauch.
Bei AMD von RDNA 3 auf RDNA 4. Und als ich gesehen habe, dass er das noch macht, dachte ich erstmal so, naja, irgendwie wissen wir das doch alle, ne? Also bei Blackwell wird sich nicht so viel getan haben, weil die Grafikkarten verbrauchen mehr, haben mehr Ausführungseinheiten und sind kaum schneller. Was soll dann die Architektur da gebracht haben? Und bei RDNA 4 haben wir gesehen, die Grafikkarten haben teilweise weniger Ausführungseinheiten und verbrauchen weniger als die größeren Vorgänger und sind gleich schnell. Okay, Captain Obvious. Und so ist es auch gekommen, Fabian, aber im Detail war es doch dann eigentlich trotzdem ganz interessant, oder?
Also ich meine, wir hatten ja, ich erinnere mich noch damals nach der Vorstellung im Januar schon über die Technik der neuen Grafikkarten, also damals war es ja noch GeForce, gesprochen, hatten uns die Architektur angeschaut, geschaut, was Nvidia da umgebaut hat, also dass sie jetzt halt diese SMs, ihre Shader-Cluster, wenn man so will, so aufgebaut haben, dass sie nicht 32 reinreißige FP32 ALUs und dann nochmal
Ja.
Nee, 16 und dann nochmal 16 gemischte FP32 und Int 32 haben, sondern dass jetzt ja beide Gruppierungen beides können. Also man hat 32 mal FP32 und Int 32. Und da haben wir jetzt schon überlegt, warum? Denn für Gaming-Szenarien war eigentlich anhand bisheriger Erfahrungen mit Nvidia-Grafikkarten und Nvidias eigenen Präsentationen zu Turing damals absehbar, dass das keinen Unterschied machen wird, weil die FP32-Auslastung halt in der Regel um den Faktor 3 höher ist als die IN32-Auslastung. Ja.
Genau, da hast du halt wirklich auch gesagt, das bringt nichts. Und
also ich fühle mich jetzt hier schon ein wenig bestätigt, wenn ich sehe von Wolfgang Vermessen, es bringt nichts.
Ja, wie hat das gemacht? Das war dieses Mal leider auch gar nicht so einfach bei Nvidia, weil es gibt nicht die eine Grafikkarte, die wie die letzte Generation die gleiche Anzahl Ausführungseinheiten hat. Die Chips sind alle gewachsen. Und insofern musste er noch ein bisschen im Takt jonglieren und hat sich dann die 5070 Ti und die 4070 Ti super genommen, weil die konfigurationsmäßig am allernächsten liegen, hat dann die theoretische Rechenleistung angeglichen über den Takt. Damit ist es natürlich kein 1:1 IPC-Vergleich, weil ja ein bisschen Vor- oder Nachteil schon noch mit drin steckt. Ich finde es gerade nicht, der Taktnachteil oder Vorteil von Blackwell, der war jetzt nicht groß, den er da ausgleichen musste mit einem niedrigeren Takt. Und ja, deswegen ist es nicht 1:1 perfekt. Aber ja, was ist bei rausgekommen, Fabian? Sag, nenn konkrete Zahlen. Wenn man diese beiden bei der theoretischen Rechenleistung und auch beim Speicher, ne, da hat es nicht ganz hingehauen. Blackwell ist immer noch ein bisschen schneller unterwegs beim Speicher, weil du kriegst ihn gar nicht so weit runter, den GDDR7, wie du den GDDR6X, der 4070 Ti super raufkriegst. Aber im Endeffekt
1%, also dieses 1%, was er da ermittelt hat, das sind Messungenauigkeiten. Ja, also das ist statistisch, ist da kein Unterschied.
Ja, es sind wie viel, 27 Benchmarks oder 17 oder 20, also eine Menge. Und aber ja, also da, wenn du da einen Statistiker ranlässt, der es ist außerhalb des Konfidenzintervalls oder so, ne? Ist das richtig? Oh Gott, ich war doch mal Tutor. Aber
ja, nee, also genau, ja. Also der Unterschied ist so gering, dass man daraus nichts schließen kann, statistisch.
Ja. So, und das Gleiche gilt ja für Raytracing und auch für Path-Tracing. Und das ist ja eigentlich alles, was wir schon gesehen haben. Denn was haben wir da in der Vergangenheit schon gesehen? In Raytracing und teilweise sogar in Path-Tracing hat der Vorgänger ja teilweise sogar noch weniger zugelegt. Nee, der hat Blackwell ja teilweise noch weniger zugelegt, als es mit Rasterizer-Grafik, also ohne Raytracing, gelungen ist. Und diese Zuwächse, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, waren letztendlich halt wirklich nur höherer Takt, mehr Ausführungseinheiten und gib ihm halt mehr Verbrauch. Genau, und ja, wenn man das rausnimmt, dann kommt dabei rum, Blackwell ist Lovelace in Spielen.
Und jetzt. Ich meine, wir haben ja nicht nur die Situation, dass sie mit der Architektur nichts verändert haben. Also zumindest, ich meine, sie haben natürlich damals gesagt, ja, wir haben die doppelte Ray-Intersection Rate oder wie war das bei Raytracing, ne? Ja. Dass sie halt groß architektonisch nichts angegangen sind, das ist im Endeffekt, also hätten sie nicht diese Sache gemacht mit doppelt so viel Int-Leistung, dann wäre das Ada 2.0 und damit Ampere 3.0, denn Ada war schon Ampere 2.0. Und bei Ampere zu Ada hatten wir den riesigen Sprung bei der Fertigung natürlich, was richtig was gebracht hat, aber diesmal fehlt das ja auch. Also wir haben es ja auf der gleichen Fertigung. Und da ist dann halt auch eben nicht mehr pro Leistung rauszuholen. Also klar, für die IPC ist die Fertigung dann ein Stück weit egal. Aber diese beiden Baustellen zusammen, ne, keine bessere Fertigung, keine bessere IPC, weil die Architektur im Kontext Gaming nicht besser ist. Wo soll es anders herkommen, als über den Strom? So, und jetzt natürlich die Frage.
Ja, ich wollte noch anmerken, man muss ja trotzdem wieder, darf nicht in Vergessenheit geraten, dass sie halt im AI-Game halt allen davonrennen. Auch durch die Anpassungen, die sie da teilweise wieder vorgenommen haben.
Genau, also das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, warum machen sie das denn? Ja. Also warum, zum einen verbessern sie nicht ihre Architektur, die Kapazitäten dazu werden sie ja wohl haben. Und zum anderen, warum packen sie da sehr viel mehr Chipfläche bereit für Integer-Operationen, die man im Gaming-Kontext nicht braucht. Und die Antwort kann ja eigentlich nur sein, weil diese Produkte Abfall der KI-Lösungen sind.
Ja, und weil es sich dann nicht lohnt, für den Gaming-Markt was Eigenes zu machen. Oder, was heißt auch nicht lohnt? Also, weil, warum machen sie das? Ich glaube, eine Antwort auf die Frage ist auch, wenn du hast gesagt, sie haben die Kapazitäten, aber so eine neue Architektur von klein auf die Beine zu stellen und wahrscheinlich auch mit den schlauesten Köpfen der besten KI-Unterstützung, die ja mittlerweile auch schon genutzt wird in der Entwicklung neuer Architekturen, um Simulationen zu fahren und so, kannst du dir auch als Nvidia nicht sicher sein, dass da nicht mal völlig was in die Hose geht, ne? Also, deswegen ist, glaube ich, auch das ist ein Grund zu sagen, wir haben hier was, das funktioniert und wir machen das jetzt besser mit dem Fokus auf AI, weil das ist das Ding, was wir aktuell halt einfach reiten müssen, wo der Demand her ist. Und wir hatten ja heute auch wieder Micron Quartalszahlen, jetzt mit HBM, seitdem die das haben, geht da alles durch die Decke. Und auch sonst, was die verkaufen, auch klassisch RAM und klassisch NAND, also für SSDs, das ist alles immer nur am Explodieren, weil das halt ins Server wandert. Es ist jetzt nicht der Gaming-PC und es sind aktuell jetzt auch in dieser Zeit des Jahres nicht die Smartphones, kauft nämlich aktuell keiner. Das ist dann wieder Richtung Q3 geht es dann wieder los für das ganze Weihnachtsgeschäft. Das ist alles Server, Rechenzentren, da ist die Kohle. Insofern, ja, dann verbessert es man halt, bis man halt, also optimalerweise, bevor man wirklich an der Wand steht. Und spätestens, wenn man an der Wand steht, da muss man sich nächste Generation was anderes überlegen und wieder von vorne was Neues machen. Also, das ist ja auch meine Sicht. Also vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, dieses so, Nvidia hat ja die Kapazität. Ich glaube, es ist schon immer ein Risiko, wenn man was ändert. Sie auch AMD, die immer mal wieder, um aufzuholen, radikale Wechsel in ihrer Architektur vollziehen. Also AMD ist sehr wechselhaft. Das hat ja auch nicht immer funktioniert.
Teilweise, also Nvidia hat ja bisher immer sehr iterativ gearbeitet, was das angeht. Sie haben ja selten das, also Stückchen. Ne? Turing war natürlich radikal, aber ist ja absolut aufgegangen. Vielleicht spielen sie mit diesen Integer-Einheiten, die wir hier jetzt haben und die nur brach liegen, auch das Long Game, und die werden mit irgendeinem neuen Feature, das die nächste Generation vorstellen wird, werden sich alle mit einer RTX 50 in die Hände lachen können, wenn sie das unterstützen. Aber mir fällt aktuell nicht ein, was das und wie das sein sollte. Aber ansonsten hast du, glaube ich, auch noch zwei andere Punkte genannt. Zum einen, sie brauchen es nicht. Und oder das sind eigentlich beide Punkte. So, sie brauchen es nicht.
So meinte ich das aber nicht.
Ja, weil, also sie brauchen es zum einen nicht, weil sie den KI-Markt haben und der wichtiger ist und der mehr abwirft. Und zum anderen brauchen sie es nicht, weil sie sich im Gaming-Markt ja nur an einer Konkurrenz, wenn überhaupt, messen müssen.
Ja, ja. Also du meinst, sie brauchen keine dedizierte Gaming-Architektur, die sie mit eigenem Risiko, mit Fokus auf Gaming entwickeln. Ja.
Wird eine Kostenoptimierung sein. Man hat sich gesagt, ja, wäre natürlich besser, wenn wir das machen, eine dedizierte Gaming-Architektur, oder wenn wir die vorantreiben, aber man hat erkannt, brauchen wir eigentlich nicht, damit wir das Zeug gut verkaufen können, oder so hat man es sein gelassen.
Übrigens, kleine Service-Aussage, hatte ich am Anfang noch vergessen, weil ich höre es jetzt gerade so im Hintergrund. Wir hatten ja hier ein großes Unwetter am Montag in Berlin und Brandenburg, wo halt innerhalb von Minuten ein sehr starker Sturm aufkam. Und ist ja sogar eine Person gestorben in Berlin und der ganze ÖPNV zusammengebrochen. Und nebenan hat es eine Rubinie zerlegt, eine so alte, schöne Rubinie. Also ich werde gleich auch mit leicht belegter Stimme wahrscheinlich sprechen, wenn ich hier die Motorsäge höre. Aktuell fährt, glaube ich, noch die Hebebühne hoch, aber es könnte sein, dass hier jetzt gleich auch durch Stahlbeton im Keller eine Motorsäge im Hintergrund zu hören ist, weil die kommt jetzt weg, da ist nichts mehr zu retten. Lass uns nochmal zu AMD kommen.
Genau, ja.
Das hatte sich ja Wolfgang auch angeguckt. Und ja, Captain Obvious, was ist dabei rausgekommen, lieber Fabian?
Etwas Erfreuliches. Wir haben ja festgestellt, wir brauchen mehr erfreuliche Themen im Podcast. Und
ja, du insbesondere. Ja. Also, bitte.
Hier hat Wolfgang andere Grafikkarten genommen, sie auch ein bisschen anders verglichen. In einer anderen Auflösung hat das halt so gemacht, dass dieser Vergleich aus diesen widrigen Umständen, die man vielleicht hat, wenn man kein exaktes Pendant hat, dass man daraus das Beste hinausholt und es so macht, dass es möglichst vielsagend ist. Ja, der hat die 9060 XT gegen die 7600 XT antreten lassen.
Genau, weil die haben sogar die gleichen Ausführungseinheiten, aber er kriegt den Takt nicht perfekt angepasst, weil RDNA4 so viel höher taktet, da ist mit Bordmitteln nicht runterzukommen. Aber das waren am Ende noch 2-3% oder so. Oder 1, also es war zu vernachlässigen.
Aber wir haben, wenn alles gleich gestimmt wird, 20% mehr Leistung in WQHD.
Ohne Raytracing.
Ohne Raytracing. Und mit Raytracing haben wir sogar 31% mehr Leistung. Und gut, Path Tracing ist so ein bisschen akademischer Natur bei RDNA 4, aber 83% mehr Leistung. Also hier sieht man eindeutig, dass AMD ordentlich gearbeitet hat an dieser Architektur.
Und das war ja auch schon an den, wie vorhin schon beschrieben, schon zu sehen an 9070, 9070 XT und 9060 XT, aber zeigt jetzt halt isoliert betrachtet nochmal, ja, hier ist es halt nicht nur Takt und mehr Stromverbrauch, sondern es ist wirklich die Architektur, die einen Riesensprung gemacht hat. Und ja, jetzt gab es ja neulich wieder die wildesten Gerüchte, ne, kommt noch irgendeine große Karte oder so. Ich glaube es nicht in der Generation. Nee, ich auch nicht. Aber es ist hoffentlich ja dann die perfekte Basis, um mit UDNA, RDNA 5, da grassiert ja auch wieder alles im Netz, ne? Also wird AMD die Gaming-Architektur RDNA 5 nennen, auch wenn sie doch eigentlich mit UDNA alles vereinheitlichen wollen. Vielleicht allein, weil sie es können oder weil Spieler erwarten, dass es RDNA 5 wird. Ja, hoffentlich können sie aus RDNA 4 da den Schritt machen. Auch wenn der auch wieder mit einem Risiko behaftet sein
wird. Zwei Anmerkungen habe ich noch. Zum einen kommt bei AMD jetzt noch hier dazu, was wir wieder beim IPC-Vergleich natürlich nicht sehen, dass diese Grafikkarten ja auch noch bei der Fertigung einen Sprung gemacht haben. Das heißt, nur diese 20-30%, die wir jetzt hier ohne und mit Raytracing haben, dabei bleibt es ja in der Praxis nicht. Da ist noch mehr zu holen. Und dann, ja, ich sag's immer wieder, aber wenn wir dann noch FSR 4 draufrechnen, das ist der größte Generationensprung, den wir je hatten, gefühlt. Das ist das eine. Mhm. Das andere, das habe ich jetzt gerade vergessen, während ich das ausgeführt habe, befürchte ich. Was wollte ich denn da sagen?
Da kann ich dir leider nicht helfen. Ja.
Ach so, die große Zukunft. Karte. Für mich ist eine 300 Watt Grafikkarte die große Karte. So.
Also, aber die, jetzt muss ich mich nochmal an die TDP 304? Erinnern. 280.
302, irgendwie so. Ach so, 2080.
304, ja, du hast recht. 304 sind es offiziell, nicht 280. Ja. Ja, fangen wir uns, ich fange mich wieder ein. Ja, eine große
Karte. Ja, also wir können ja gleich beim Enthusiastenthema nochmal drüber sprechen, aber eine Grafikkarte, die 300 Watt TDP hat, das ist für mich groß. Und da hört es für mich auch
auf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Wolfgang das nochmal gemacht hat und auch international richtig rumgegangen nochmal der Artikel. Leider Gottes läuft es dann ja da meistens so, dass Videocards, das bei uns sieht, die leben ja auch so weit, wie das einsehen können, ohne zu wissen, wer dahinter steckt, auch hier in der europäischen Zeitzone. Und dann alles in den USA daraufhin verlinkt. Das ist dann immer ein bisschen schade. Einerseits, weil dann doch der ein oder andere Besucher gar nicht mehr bei uns ankommt. Und auch in Zeiten der KI-Zusammenfassung bei Google für die Relevanz auf Google natürlich immer noch relativ wichtig ist, dass man von anderen glaubwürdigen Seiten einen Link gesetzt bekommt. Lange Rede, kurzer Sinn, totaler Nerd- und Enthusiasten-Content, der sich nur deshalb lohnt, weil ihr bei uns seid und hoffentlich Pro nutzt oder Computerbase ohne Adblocker aufruft. Denn wenn wir wirklich Inhalte für euch machen, dann können wir die auch nicht querfinanzieren über irgendjemanden, der irgendein Problem mit seinem PC hat und dann irgendwas bei uns im Forum findet, was ja sowieso seltener der Fall ist, seitdem es die KI-Zusammenfassung gibt, die sich ja das alles einfach einverleibt hat. Das war auch eine Leserfrage, greifen wir da mal kurz vorweg, ob wir dazu mal ein Thema im Podcast reden, da habe ich zu dir vorhin gesagt, das ist mal eine eigene Episode wert, wie das mit KI und Google KI-Zusammenfassung und dem AI-Tab gerade so alles abgeht. In a nutshell, wie es gerade schon besprochen ist, der große Beifang über Google ist definitiv weg. Schätzt, was ihr habt. So, und unterstützt es. Mehr sage ich heute nicht, aber wir können da gerne mal eine ganze Folge zu machen und da mal ein bisschen länger drüber reden. Nicht lange drüber reden, Fabian, wollen wir über RTX 5050 und 5050 Laptop. Die 5050 Laptop, die war ja schon seit Monaten in der Gerüchteküche. Da gab es ja schon im Januar, Februar, glaube ich, Einträge bei Lenovo. Dann hat Acer irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlicht. Dann hieß es, die kommt jetzt in China, wird das alles vorgestellt. Und jetzt war es Dienstag war es soweit, oder? War es Dienstag? Oder gestern? Gestern, Dienstag, Mittwoch? Ach, ich lebe so. Heute ist Donnerstag, ne? Diese Woche kamen auf jeden Fall Notebooks mit RTX 5050 Laptop auf den Markt. GB207, ein noch kleinerer Chip. Die große Überraschung, nein, der große Fortschritt ist, es gibt in dieser Generation Mobile bei der Laptop-GPU 8 GB VRAM statt 6 GB, weil die 4050 war die einzige mobile Grafikkarte noch auf 6 GB VRAM-Niveau. Und dann gab es ja Gerüchte, das Ding kommt auch im Desktop, wird da auch 8 GB bieten, vielleicht GDDR7 wie im Laptop und alle anderen Blackwell-Karten vielleicht GDDR6. Und eigentlich soll die ja mal erst Ende Juli erscheinen. Und dann hieß es ja noch am Dienstag, glaube ich, nee, die kommt jetzt schon am 1. Juli. Und dann zack, vorgestern war es, glaube ich, nur der 24. Juni, hat Nvidia die einfach auch auf die Website gestellt, parallel zur Laptop-Variante, genau der gleiche Ausbau, 2560 Shader, 30% weniger als 5060. Desktop auch 8 GB, aber im Desktop GDDR6, weil günstiger, man weiß es nicht so richtig, ne, ist natürlich langsamer. Warum kriegt das Notebook den schnelleren Speicher? Ist der nicht auch sogar, also der dürfte ein bisschen stromsparender sein, glaube ich, ne, obwohl er schneller ist, aber ja, und das ist natürlich auch wieder 8 GB, das hat es ja in der Vergangenheit auch schon mit der 3050 gegeben, auch wenn die dann noch als 6 GB gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist der absolute Blackwell-Einstieg, sowohl im Notebook als auch im Desktop. Ich will mir das mal angucken zusammen mit Wolfgang. Wir müssen einfach mal gucken, wann, denn ich werde Ende Juli auch mal im Urlaub sein und danach ist ja wieder der Chaos mit Gamescom, IFA, Schnickedöns. Wolfgang ist übernächste Woche wieder da. Ich finde gerade den Einstieg dann doch am Ende wieder interessant, weil das sind halt die Produkte, die reizen, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte und man will aber trotzdem wissen, habe ich da was von gegenüber iGPU, ne? Und ja, hat man, haben wir auch in der letzten Generation gesehen, das ist schon nochmal was anderes, aber wie viel ist es denn anders? Ja, das würde ich mir gerne mal ansehen, auch wenn das natürlich keine Enthusiastenlösungen sind. Krass finde ich halt wieder nur, wie Nvidia da vorgegangen ist, nämlich ohne Pressemitteilung, ohne Vorab, ohne Sampling, ist einfach da.
Gut, also und, inzwischen müssen wir ja froh sein, dass sie keine Previews,
wenn sie endlich verklagen, keine,
dass sie keine kuratierten Previews lancieren. Ja. Gibt es einen Preis, einen Euro-Preis inzwischen?
Nee, 249 ja, US-Dollar. Also ich kann jetzt nochmal live auf GeForce gehen, aber das ist ja auch das, was wir zuletzt gesehen haben. Sie sind da extrem zurückhaltend, ne? Was die UVP anbelangt. Ich meine, der Dollar ist ja auch ein bisschen im Wandel gerade und ob nicht plötzlich wieder morgen irgendwas mit Zöllen passiert, weiß man auch nicht. Fällt die Frist jetzt vielleicht auch noch da in diesen Zeitraum? Also es gibt ja auch gar keinen richtigen Termin, ne? Es ist, was sagt Nvidia? Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Sagen sie in der zweiten Hälfte von, oder im Laufe Julis? Ich geschlage, in der, verfügbar in der zweiten Juli-Hälfte. Ja. Ohne Preis in
Euro. Das kann auch noch 5 Wochen hin sein. Ne?
Aber in der Tat ist der Preis relativ hoch dafür, dass ja die 50, 60, 8 GB auch nur 2,99 US-Dollar.
Also das ist ein reines Upselling-Konstrukt, diese Grafikkarte. Also wir kommen natürlich langsam in Preisgefilde, wo man über diesen unsäglichen Speicherausbau nicht mehr so viel meckern muss. Auf der anderen Seite ist der Preis, also mir erscheint er auch zu hoch für das Gebotene und, auf der, und dann haben wir ja theoretisch schon das, was eigentlich RTX 5050 heißen sollte. Es heißt halt nur diesmal RTX 5060.
Ja, ich finde es halt deswegen auch ganz interessant, dass man dafür nochmal einen eigenen Chip auflegt. Also es ist ja GB207, sowohl im Laptop als auch im Desktop. Das allein finde ich schon interessant. Ich meine, gut, im Notebook, vielleicht ist das wirklich auch, kann man sich nicht vorstellen, wie viel 50 oder 50er Laptop-GPUs abgesetzt werden und dass es sich da wirklich lohnt, auch nochmal eigene Wafer zu belichten mit eigenen Dice und nicht den größeren GB206 zu beschneiden. Ich finde den Preisunterschied dann halt einfach auch, wenn man jetzt so Richtung OEMs blickt, zu gering. Wobei, was die 5060 bietet, mir jetzt zum Beispiel beim Speicher jetzt ja keinen Mehrwert. Ja, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass sie da tiefer einsteigen. Man sagt, okay, das ist das Einstiegsding. Ist ja per se schon etwas, was man vielleicht nicht haben will. Ne? Also es ist ja so Psychologie, ne? Irgendwie das, nee, das kleinste Produkt nehme ich nicht. Dann hat man ja quasi automatisch schon Upselling zu 50, 60. Ja. Aber offensichtlich sieht Nvidia eben das nicht so wie ich gerade und auch kein Grund, Blackwell im Einstieg mit MFG noch viel günstiger zu machen, auch wenn es in der Fertigung viel günstiger sein wird. Ich weiß es nicht.
Also wie klein dieser Chip ist.
Ich finde es trotzdem spannend, wir werden da mal einen Blick drauf werfen.
Bedeckt dieser Chip überhaupt noch einen kleinen Fingernagel?
Ja, ich habe jetzt die Tage, weil ich auch gestern unterwegs war, ich weiß nicht, ob es da schon Bilder gegeben hat irgendwie. Also es gibt ja anscheinend noch keine Karten, weil das jetzt ja alles viel früher vorgestellt wurde als vormals bekannt, aber ich habe mir ja auch vor einem guten Jahr die 3050 6 GB war es damals, ne, angesehen. Ich finde es schon spannend, im Einstieg dann mal zu gucken, aber wir müssen uns da, wenn Wolfgang zurück ist, werde ich mich mit ihm einsperren und wir müssen uns mal Gedanken machen, wann wir das tun. Laptop, ich bin ja immer der sich die Laptops anguckt, aber da muss ich dann auch wieder sagen, so spannend das vielleicht ist und so interessiert ihr, die ihr uns hier zuhört, ihr Enthusiasten, euch dafür interessiert, eine aktuelle APU von AMD, vielleicht auch noch Strix Halo im Vergleich mit einer 5050 Laptop GPU zu sehen. Ihr seid doch die einzigen 15 Leute, die das interessiert, inklusive Fabian und mir. Ja, das ist halt echt immer schwierig. Da kann man so viel Zeit reinstecken für so wenig Augenpaare, denn wer einen Laptop mit 5050 kauft, interessiert sich, und das ist jetzt meine Schätzung, nicht für Tests zu dem Produkt. Und deswegen sucht er auch nicht danach. Mal abgesehen davon, dass man ja heutzutage sowieso überhaupt noch an der KI-Zusammenfassung von Google vorbeikommen muss, um dann unseren Test sich auch wirklich anzusehen.
Die KI findet die 5050 bestimmt toll.
Ja, Enthusiasten eher weniger. Oder Fabian, lass uns das Thema jetzt noch abräumen. Denn da gab es eine interessante Leserfrage, Community-Hinweis zum Podcast.
Von Chris MK72.
Das ist ja mit der Sonnenbrille, oder?
Ja, ja. Und eine Zigarette im Mund. Ich weiß nicht, ob das er ist.
Aber da habe ich wahrscheinlich bisher immer nicht drauf geachtet.
Ich glaube nämlich nicht, dass das ein Selfie ist. Aber das kann er ja berichten. So, hat einen Vorschlag für eine Frage, gerade auch wegen den Preisentwicklungen bei den GPUs. Und zwar, was sind Enthusiasten, in Klammern 4K plus 5090, und versauen die den Hardcore-Zockern nicht einfach nur die Preise? Könnte man Enthusiast auch anders als Geldausgeber bezeichnen? Man muss ja keine riesigen Summen zum Zocken ausgeben. Inwiefern lohnt sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn man sich so eine 5090 kauft? Und
okay, ich glaube, mir zu weit. Lass uns mal über das Thema, was sind Enthusiasten, sprechen. Denn, ja, als du die Frage gesehen hast, wie war deine erste Reaktion?
Ich dachte, er spricht dann einen Punkt an. Ob es ein Wunderpunkt ist, weiß ich nicht, aber
genau, weil ich hatte, bei mir war wirklich auch so, Moment mal, wie benutze ich das Wort denn eigentlich immer? Ne? Weil wir sagen ja immer, wenn es um die Umfragen hier geht und 5090 und alle haben schon PCI Express, sonst was SSDs und sonst wie viele Kerne, wir haben ja auch diese enthusiastische Community. Ne? Das ist ja seit 2,5 Jahren unser Podcast-Sprech. Hast du die Definition nochmal nachgeschlagen, so wie es unser liebgewonnener Duden auch heute noch für uns bereithält?
Online. Ich habe sie nicht nachgeschlagen, aber ich weiß, denke ich, dass wir das Wort ein wenig dehnen in seiner Bedeutung.
Ja, weil die Bedeutung laut Duden ist leidenschaftliche Begeisterung, Schwärmerei. Und wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, dann war mein erster Schreck begründet und die Frage von Chris MK auch.
Ja, also ich meine, es sind ja nicht nur wir, also wir beide oder wir als CB-Redaktion, die davon Enthusiasten oder Enthusiasmus sprechen. Ich meine, die Branche sagt natürlich auch Enthusiast Products oder was auch immer. Wir sehen es auch im Forum häufig genug, dass andere sich, dass Leute sich als Enthusiast bezeichnen oder andere. Ich denke mal, im Endeffekt, der hat es ja schon auf den Punkt gebracht mit diesem Geldausgeber.
Ja.
Man spricht ja über sowas immer so ein bisschen peinlich berührt verhalten. Wir wollen jetzt nicht hingehen und sagen, ja, für unsere gut betuchten Geldausgeber. Oder?
Ja, es ist, nee, genau, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass jemand, der eine 5090 kauft, ist in der Regel ein Enthusiast. Aber jemand, der keine 5090 kauft, ist halt nicht deswegen kein Enthusiast. Ne? Also 5090-Käufer sind eine Teilmenge enthusiastischer PC-Nutzer. Aber ich zum Beispiel habe keine 5090 und bezeichne mich trotzdem auch im gehobenen Alter noch als enthusiastischer PC-Nutzer, weil ich mich über alles, was ich mir hier so auch in der Redaktion angucke, grundsätzlich mit großer Leidenschaft interessiere mich für den ganzen Krempel, wie es funktioniert, und würde nie im Leben so viel Geld ausgeben wie andere, die enthusiastisch unterwegs sind, und sehe mich aber halt definitiv als PC-Enthusiast.
Ich würde gar nicht mal so unbedingt, also ich glaube nicht per se, dass jeder 50, 90, 40, 90-Käufer automatisch ein Enthusiast ist, wenn man nach der ursprünglichen Bedeutung
noch des Wortes geht. Oder?
Also ich will da niemandem was unterstellen, sowieso nicht. Aber ich glaube, man kauft sich dieses Produkt doch halt einfach, weil man es kann, oder nicht?
Also niemand kauft sich eine Grafik, eine 5090, weil er sagt, ich will Spiele spielen. Oder ich will, also vielleicht wenn man sagt, ich will Spiele gut spielen, mit den besten Grafik-Settings, ja, das ist okay, aber häufig wird es auch einfach sein, ja, ich habe das Geld, das ist mein Hobby und das gebe ich aus. Mhm. Ist man dann direkt ein Enthusiast? Könnte man jetzt streiten. Aber die Frage geht ja auch wieder in die Richtung, versauen die nicht die Preise? Und da glaube ich ganz ehrlich, es wäre da jetzt, also ich meine, man liest das ja häufig, ne, von wegen, wenn das keiner kaufen würde, dann wären die Preise nicht so teuer.
Nicht so hoch, genau.
Bei der Switch hatten wir die Geschichte, bei der PlayStation 5 Pro und bei GeForce Grafikkarten natürlich seit eh und je. Vermehrt natürlich. Aber ich glaube, Nvidia ist da in einer Position, wenn das keiner kaufen würde, dann gäbe es das halt nicht. Und dann wären nicht günstiger, sie wären einfach nicht da.
Ja. Nee, aber es ist vielschichtig, ne? Und jetzt haben wir uns auch schon wieder davon weg. Also jetzt vor allen Dingen, ich glaube, wir können uns wirklich einigen. Und das ist für mich so das Takeaway dieser Frage, die uns hier auch mal an uns gerichtet wurde. Ja, wir benutzen enthusiastisch in der Regel oder haben es in der Vergangenheit stark gemünzt auf die Nutzer und Zuhörer, die sehr viel Geld in ihren PC stecken. Und ich glaube, da sollten wir uns demnächst auf die Zunge beißen, weil das ist nicht so. Ist sicher an meinem eigenen, an mir selber. Und es gibt so viel enthusiastische PC-Nutzer in unserer Community, die an Retro-PCs basteln, die alte Systeme, auch wenn sie vielleicht noch nicht ein H-Kennzeichen haben, am Leben erhalten oder sich überlegen, was sie da noch machen können. Die, da wollen wir in naher Zukunft auch mal wieder mit jemandem aus der Community sprechen, ihr Haus quasi darauf auslegen, dass sie ihre Wasserkühlung möglichst in den Keller legen und nicht noch extra Löcher bohren müssen für die Wasserrohre. Auch so was ist ja, also ich meine, viel enthusiastischer kann man ja gar nicht sein, auch wenn man vielleicht keine 5090 damit kühlen will, sondern es geht ja auch gar nicht darum, irgendwas kühl zu halten, sondern einfach, man wollte ja dieses Kühlsystem bauen und der Rechner ist nie an, vielleicht möglicherweise. Also ich glaube, wie seht ihr das? Ne? Aber ich glaube, die Frage ist fast rhetorisch. Also es mögen sich gerne auch alle noch diejenigen melden, die sagen, nein, Enthusiasmus Duden hin oder her. Und Fabian und Jan, ihr habt doch alle in einer Klatsche, definiert sich für mich einzig und allein über die monatlichen Ausgaben, die man für ein Hobby tätigt.
Nee, Punkt. Also das müsste halt, also theoretisch, genau, also theoretisch sollten die Ausgaben damit gar nichts zu tun haben, mit dieser Leidenschaft, wenn wir es so definieren möchten.
Ich würde jetzt aber gerne noch zur Sonntagsfrage überleiten mit der folgenden Frage. Bedeutet PC-Gaming-Enthusiasmus, dass man ein Overlay in Spielen nutzt, Fabian? Wie siehst du das? Nein, man kann natürlich mit Leidenschaft spielen, ohne dass man
Gaming. Ich wollte gerade sagen, man ist wahrscheinlich leidenschaftlicherer Spieler, wenn man das nicht einschaltet.
Ach ja, nur. Oha! So, weil darum ging es. Ne? Der Anlass war doch, dass in der letzten Woche Steam in der Client-Beta ein umfassenderes Steam-Overlay veröffentlicht hat, was nicht mehr nur rudimentär die FPS zeigt, sondern auch eine ganze Menge Telemetriedaten. Theoretisch sogar Fake-Frames.
Also hat es gern gesehen, die Fake-Frames.
Ja, also FG und MFG. Genau, und da hast du dann mal gefragt, nutzt ihr so ein Krempel eigentlich? Oder kann es euch gestohlen bleiben?
Und es ist sehr ausgewogen, das Ergebnis. Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich dachte, ich bin irgendwie davon ausgegangen, entweder das nutzen alle oder das nutzt keiner, aber es ist sehr ausgewogen.
Ich muss gerade nochmal, ich bin ja inzwischen natürlich wieder, wahrscheinlich bin ich vorhin, weil ich beim Schrauben abgelenkt war, bin ich von der Sonntagsfrage weggegangen.
Naja, also
erzähl mir nochmal was, ich muss sie erst nochmal
finden. So gut 20% sagen, sie nutzen immer Overlays, dann sagen nochmal 17% ja, an manchen Spielen, 50% sagen, ja, wenn ich auf Fehlersuche bin, mache ich das, wenn ich was ausprobieren will, vielleicht schon mal die Grafikeinstellungen anpassen will.
Das habe ich auch angeklickt, muss ich sagen. Also ich habe das nicht immer an, weil mir das dann teilweise auch auf den Senkel geht. Es kann ja auch sehr lang sein, das Overlay. Ich meine, man kann das auch mal anpassen, was ich zumindest immer, nee, komm, ist ja nächste Frage. Aber ja, also ich bin auch so einer, wenn ich mal gucken will, was los ist, oder natürlich auch die ganze Bencherei für CB, da ist
ja, es halt gut, das ist eine andere Sache Geschichte, ist. Aber und nie sind bei 18% die es nutzen. Also es verteilt sich halt echt. Und wenn man dann fragt, nach welcher Art Overlay, dann ist es halt fast immer die FPS-Anzeige. Also bezieht sich jetzt nur auf die, die es halt nutzen, aber dann ist es in 96% der Fälle, 86% der Fälle.
86%, ja.
Sind es die FPS in irgendeiner Bildschirmecke und also gut, ich glaube, da habe ich den Nvidia-Treiber, der kann das ja auch in der AMD-Treiber. Ich glaube, die habe ich da gar nicht später dann aufgeführt über den Optionen, aber das findet man ja überall.
Also, oh, ich glaube, du hattest aber das Radeon.
Nvidia-App hatte ich, glaube ich, ne? Die Radeon-Software, ja. Also man kann sich ja theoretisch von dem Grafikkartentreiber in der einen Ecke die FPS anzeigen lassen, von Steam in der anderen, vom Spiel nochmal in der anderen Ecke. Also
ja. Ja, also da habe ich auch gesagt, FPS, dann möglicherweise eben auch die erweiterten FPS, also Leistungsanzeigen, ne? Frametimes, irgendwelche Auslastungen von Grafikspeicher und Arbeitsspeicher. Und dann habe ich noch ein bisschen gezögert, Takt von CPU und GPU. Ja, GPU-Takt finde ich auch gerade in der Redaktion eigentlich immer ganz interessant, wenn ich Grafikkarten teste oder jetzt auch die Custom-Designs vergleiche, um immer auch direkt zu sehen, passt das so, was ich jetzt hier eine halbe Stunde aufwärmen, laufen lasse für die Logdaten oder hängt da irgendwas. Was ich immer ausmache, ist CPU-Takt. Da sehe ich also nicht, wenn was hängt. Aber es sollte in der Regel auch nicht hängen, wenn man die Grafikkarte getauscht hat. Zumal manche Tools ja auch gerne direkt alle Threads einzeln ausgeben und man kaum noch was sieht auf dem Bildschirm. Ist natürlich wieder übertrieben. Was ich nicht angeklickt habe, das war auch noch ein starker Punkt hier mit 59%, ist Temperaturen. Ist mir mal völlig egal. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Fatalismus, ne? Und irgendwann erwischt es dann halt einen doch mal, das, was nicht richtig gesessen hat.
Also mein Chipsatz vom X570 Sport,
ohne Lüfter.
Dessen Lüfter ich abgeklemmt habe, weil dieses Miststück viel zu laut war. Der brutzelt hier sehr fröhlich seit, ich glaube, inzwischen 4 Jahren oder noch länger mit über 100 Grad im Idle. Hm?
Ja, aber es tut ja noch, ne? Aber dann komm bitte nicht an und frag mich, ob wir hier in der Asservatenkammer noch irgendein AM4-Board für dich haben, ja, wenn da was passieren sollte. So, dann hast du aber nochmal gefragt, wieso nutzt du Overlays in Spielen? Das konnte man natürlich noch ein bisschen ableiten, ne, aus den, welche Art man nutzt, aber wobei, man weiß ja nicht, ob es bei der Temperatur daran liegt, dass man immer Angst hat, dass gleich der PC in Flammen aufgeht oder es einfach nur wissen will. Und letztendlich haben 73% gesagt, es interessiert mich einfach, wie sich mein System verhält. Und das ist auch das, was ich angeklickt habe.
Ja, genau. Tatsächlich ist das Interesse, kommt am ehesten. Dann halt Grafikeinstellungen optimieren. Das sehe ich auch selber. Also wie soll ich die sinnvoll optimieren, wenn ich keinen FPS-Counter gerade habe, um das abzupassen? Ich mache ihn danach.
Ja, oder auch die Auslastung der Grafikkarte, ne? Ob ich wirklich noch ein bisschen Details draufschmeißen kann, die nicht CPU-relevant sind, weil ich halt die GPU noch nicht voll prügel. Ja, aber das ist natürlich dann schon Next-Level-Einstellung optimieren, ne? Wenn es nicht nur um die FPS geht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe direkt an sowas gedacht.
Wobei Einstellungen und Optimierung halt inzwischen auch, also für mich zumindest, gut, ich habe eine 4580, die ist ja relativ stark, aber in der Regel läuft es darauf hinaus, dass ich schaue, okay, läuft es mit DLSS Quality? Wenn nicht, wenn es mir nicht reicht, dann gehe ich halt auf DLSS Balanced und wenn das nicht reicht, gehe ich auf Performance. So, und das ist die Optimierung der Grafikeinstellungen dann. Und danach mache ich den FPS-Counter aber auch aus, weil ich es dann nicht mehr sehen will. Also wenn ich mir dann einmal gesagt habe, so, das spiele ich jetzt, dann will ich nicht mehr sehen, jetzt bin ich aber auf 59 getroppt. Das würde mich so stören, das würde mich so nerven. Nee, das will ich nicht. Tja.
Welche Tools? Ja, das war wirklich ein buntes Mischmasch. Und da musste ich dann kurz überlegen, weil ich habe in der Regel, dadurch, dass ich in der Redaktion dann ja auch gleichzeitig immer benchmarke, und das habe ich dann auch hier privat einfach drauf und mache das dann an. Capframe X, aber das ist letztendlich dann ja der Riva Tuner Statistics Server, der allerdings auch manchmal der eigentliche Grund ist, warum andere Tools hier überhaupt was anzeigen können, weil der Afterburner nutzt den doch letztendlich auch, oder? Deswegen mag das nicht so ganz eindeutig gewesen sein.
Ja, da habe ich mir auch schon wieder viel anhören müssen in
okay,
den Kommentaren,
hatte ich nicht
dass
gesehen.
Irgendwas fehlt oder sonst irgendwas, aber ich habe es dann irgendwann Sonntagabends gesehen und dann gehe ich da nicht rein mit meinen tausenden Teilnehmern und ändere nochmal was. Wenn wir das irgendwann mal wiederholen.
Gewinner ist der MSI Afterburner, ne? Mit 35,5%, das ist halt auch
der
das.
Der Klassiker.
Also, ja.
Man kennt ihn.
Und fertig. Ein cleverer Schachzug damals von MSI, sich das Projekt an Land zu ziehen. Und das muss man auch sagen, dass die meisten anderen Hersteller-Tools also, keine Chance haben. Ja, was sind noch so große Dinger, ne? Das Steam Overlay, ja. 26,6%.
HW Info natürlich.
HW Info, ja, genau. Was ja mittlerweile auch, ist das nicht relativ neu, das ist aber auch Infos zu GPU.
Kann ich überfragen.
Nee, FPS-Counter und so ist relativ neu, ne? Das kam erst letztes Jahr. Davor waren es nur Telemetriedaten, genau.
Ja, dann AMD, Adrenalintreiber, Nvidia-App, natürlich, die sind auch noch mit dabei. GPU-Z, wobei das ja, glaube ich, kein Overlay anzeigen kann, aber man kann halt loggen. Oder sich ja nebenher auf einem anderen Fenster, auf einem anderen Monitor anzeigen. Das war in der Umfrage da jetzt auch mit dabei. Und ja, also es ist eine bunte Mischung. Mhm. Aber interessanterweise wirklich die ganzen, also es hat ja jeder Grafikkartenanbieter von Custom Designs, hat ja seinen eigenen, ja, seinen eigenen Afterburner, wenn man so will. Ja. Vielleicht mit weniger Features, aber grundsätzlich ne, so ein Programm. Und dass die halt tatsächlich alle bei 0, irgendwas Prozent liegen, bis auf wenige Ausnahmen, das
ist echt. Ja, aber der inkrementelle Zusatznutzen ist halt auch wirklich gering. Ne? Also du kannst halt hier und da mal noch diesen OC-Modus, der ja auch immer noch dann per Software hinterlegt ist, aktivieren, aber wer macht das schon? Ne? Meistens hat man ja sowieso zwei verschiedene BIOS-Versionen und bevor ich jetzt mit so einem Modus 50 MHz obendrauf packe oder 10, kann ich auch einfach den Regler
rüber. Aber es ist halt RGB-Beleuchtung, wenn man die steuern will oder so.
Ja. Was ich noch interessant fand, aber es hat eigentlich nur das bestätigt, wie wir unsere Community dann auch so erleben, wenn es so um Apps und Autostart und Ressourcen und so weiter und so fort geht. Nur 11,2% sagen, dass sie diese Tools, die sie zum Logging nutzen, im Autostart haben. Der Rest nicht. Insofern.
Ich habe es auch nicht dran. Ja, also ich habe halt den Afterburner im Autostart.
Genau, also es ist natürlich auch immer mal wieder dann der Fall, dass auch auf den Testsystemen ich es nicht im Autostart habe und man sich manchmal dann wundert oder ärgert. Wundern tut man sich dann ja nicht, sondern ärgert, wenn man dann das Ergebnis sich angucken will, dass man ja leider gar kein Ergebnis ermittelt hat, weil die App gar nicht offen war. Gerade wenn man eben Grafikkarten tauscht und den Rechner dann immer wieder neu startet, dann passiert es einem leider Gottes immer mal wieder. Deswegen ist dann aber auch meistens, wenn ich dran denke, das Overlay an, weil dann sehe ich ja im Spiel, ob das Tool läuft oder nicht. Also in dem Fall halt wieder Capframe X mit dem Riva Tuner Statistic Server. Aber rege Teilnahme, muss man sagen, oder? Jetzt kein Gassenhauer wie andere, aber dafür, dass es doch so ein enthusiastisches Thema
ist. Ja, es ist ja quasi schon so eine Art Sommerloch-Sonntagsfrage.
Weil ich glaube, man muss schon leidenschaftlicher PC-Gaming-Betreiber sein, um ein Tool anzumachen. Ja. Es heißt nicht, dass man keiner ist, wenn man es nicht anmacht, aber ich glaube, es ist schon eine Grundvoraussetzung, dass man sich mit Leidenschaft mit dem Thema
und FPS-Counter PC stolpert man bestimmt auch mal so als normaler Spieler drüber. Aber diese Tools, ja, diese externen Tools schon.
Fabian, damit sind wir am Ende einer Episode, die diese Woche mal wieder einen Tag später erschienen ist. Ich habe schon mal in den Kalender geguckt. Nächste Woche sollte eigentlich alles auf den Mittwoch hinauslaufen. Wer schon ein bisschen länger am PC unterwegs ist, der hat sich vielleicht heute gefreut, dass der Total Commander mal wieder ein Major Release, eine neue finale Version bekommen hat. 11.55 ist erschienen. Die Abschlussfrage noch, was? Fabian, an dich, nutzt du sowas?
Was?
Ja, ich merke schon. Auch da gerne. Haben wir schon auf Facebook und noch auf Instagram gefragt, wer von euch sowas nutzt. Alte Säcke vor war da natürlich das Motto, aber es gibt doch einige jüngere Leute, die unter Windows gerne etwas anderes nutzen als den famelideiten Windows Explorer, der doch irgendwie alles und dann auch nichts kann. Und insbesondere alle diejenigen, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, wenn ich von Total Commander, Windows Commander oder sogar Norton Commander rede, der geht mal ganz schnell auf Computer, weil es gibt Total Commander ein. Müssen die News-Suchergebnisseite möglicherweise noch.
Ach, ich sehe es, da oben rechts.
Ja. Ja, jetzt aktuell, ne? Aber das ist, also wer jetzt uns heute zuhört, um 12.25 Uhr am Donnerstag, bevor der Podcast erschienen ist, der sieht es noch oben rechts auf der Startseite. Oder Mobile direkt an zweiter Stelle. Fabian, ich schraube jetzt gleich das Fairphone wieder zusammen.
Toll, toll, toll.
Nehme es dann in Betrieb. Und bin wirklich mal gespannt auf eure Rückmeldungen zum Thema. Gerne auch zum Thema Enthusiasmus und zum Thema Dateimanager. Ist, glaube ich, so ein bisschen der Überbegriff.
Eine sehr bunte, eine sehr wilde Mischung. Wieder, ja.
Ja, wilde Mischung, so muss das sein. Und ganz kurz nur 8 GB Grafik. Oh. Bleibt gesund, bleibt ihr gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.